Hallo und herzlich willkommen zu Einkaufsstrategie Kompakt. In diesem Podcast geht es um Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Einkauf. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung teilt Andreas Stollenberg wertvolle Einblicke in strategische Beschaffung, Lieferantenmanagement und Verhandlungstaktik. Freuen Sie sich auf kompakte und praxisnahe Tipps, die Ihren Einkauf auf das nächste Level heben. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt des Einkaufs erkunden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In dieser Folge geht es um das Thema strategischer Einkauf. Wir sprechen über 300 Millionen Euro in Kupfer. Wir reden auch über das große Thema künstliche Intelligenz und welche Herausforderungen der strategische Einkauf hat. Das alles und noch viel mehr in dieser Podcast-Folge. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt und ich begrüße recht herzlich Andreas Stollenberg. Hallo, Herr Stollenberg.
Hallo, Herr Lapan. Ich freue mich.
Herr Stollenberg, weshalb organisieren Unternehmen einen strategischen Einkauf? Können Sie uns das kurz erklären?
Unternehmen organisieren deswegen einen strategischen Einkauf, um das, was ein Unternehmen auf Dauer benötigt, kostengünstig einzukaufen, indem Chancen zur Bündelung genutzt werden, beziehungsweise auch im Rahmen des strategischen Einkaufs die besten Lieferanten für die zu erwartenden Bedarfe gefunden werden. Prozesse, die so gestaltet werden, dass die Abwicklung möglichst kostenorientiert, möglichst schnell auch umgesetzt werden kann. Das ist sozusagen das, weswegen Unternehmen einen strategischen Einkauf organisieren.
Jetzt gibt es ja den strategischen und den operativen Einkauf. Können Sie uns da mal erklären, was ist da eigentlich der Unterschied zwischen den beiden?
Der strategische Einkauf ist so auf langfristige Zusammenarbeit mit Lieferanten ausgerichtet, im Interesse des Unternehmens Bedarfe zu bündeln und auch die besten Lieferanten zu finden. Der operative Einkauf bedient sich nachher dieser Lieferanten, wenn es darum geht, konkret Waren von diesen Lieferanten zu einem bestimmten festen Termin zu erhalten oder auch Dienstleistungen zu erwerben. Das ist so das, was konkret im operativen Einkauf im Fokus steht.
Wenn wir jetzt mal das zielgerichtet sozusagen betrachten würden und sagen, was sind die Ziele vom strategischen und was sind die Ziele vom operativen Einkauf? Wo haben wir da Unterscheidung?
Der Unterschied ist operativ, da kommt es auf Versorgungssicherheit an, dass zu möglichst niedrigen Kosten eine gute oder die beste Qualität in einer bestimmten Lieferzeit realisiert wird. Im strategischen Einkauf kommt es darauf an, die Rahmenbedingungen zu nutzen, was den Bedarf eines Unternehmens bestricht, die Versorgung von Waren und Dienstleistungen bestmöglich einzukaufen. Bestmöglich einzukaufen heißt, die Potenziale zu nutzen, um möglichst kostengünstig Waren zu bekommen, was sich darin ergibt, möglichst wenige Komponenten einzukaufen, sich auf die besten Lieferanten zu konzentrieren oder auch mit Lieferanten neue Lösungen zu entwickeln, was sehr stark im Fokus des strategischen Einkaufs steht, also auch Prozesse, die Zusammenarbeit mit Lieferanten so zu gestalten, dass auf möglichst leichtem, einfachen Wege idealerweise sogar auch die jeweiligen Bereiche direkt mit dem Lieferanten, für den man sich entschieden hat, zusammenarbeiten können.
Jetzt habe ich folgenden interessanten Satz mal gelesen zum Thema Einkauf. Und zwar die Meisterklasse des strategischen Einkaufs, Doppelpunkt, Warengruppenmanagement. Bedeutet, so interpretiere ich das, ja, dass es ja verschiedene Warengruppen gibt, beispielsweise Bekleidung jetzt, ne, oder Elektrogeräte. Und angeblich soll es die Meisterklasse, das Beste sein, was man machen kann, das danach zu strukturieren. Wie ist denn Ihre Meinung? Welchen Sinn hat es, den Einkauf nach Warengruppen zu strukturieren?
Der Sinn, den Einkauf nach Warengruppen zu strukturieren, ist vergleichbar ähnlich, wie in Unternehmen Kundengruppen orientiert werden. Nach Warengruppen den Einkauf zu orientieren heißt, Warengruppen, die sich an Beschaffungsmärkte, an Einkaufsmärkte ausrichten, auch so zu bedienen, dass die Chancen des jeweiligen Einkaufsmarkts bestmöglich genutzt werden. Um ein kleines Beispiel zu geben, wenn man im Einkauf langfristig sich mit Metallartikeln beschäftigt, ist dieser Markt Metall, Stahl, Aluminium relevant. Wenn es um Kunststoffartikel geht, natürlich die Kunststoffartikel. Beide Märkte sind sehr losgelöst voneinander zu sehen. Lieferanten, die in aller Regel Metallartikel anbieten, sind Lieferanten, die wenig auf dem Markt mit Kunststoff zu tun haben. Und im Einkauf macht man das, um eine entsprechende Zuordnung, eine Spezialisierung zu erreichen, dass Mitarbeiter im Unternehmen sich auch auf ihre Warengruppen, auf ihre Beschaffungsmärkte konzentrieren können, um dann alles, was mit diesem Markt zu tun hat, auch bei der Entwicklung von Einkaufsstrategien zu berücksichtigen.
Bedeutet aber, dann würden wir von mehreren Einkäufern sprechen. Ja, wenn ich jetzt mit ein, zwei Leuten den Einkauf mache, da kann ich ja jetzt nicht sagen, jeder macht, der eine macht Bekleidung, der andere macht Elektrogeräte, dann fallen natürlich 5 Warengruppen raus. Da reden wir schon davon, dass man auch, sagen wir mal, das Pulver hat, um 20 Einkäufer zu finanzieren, die halt jeder eine eigene Warengruppe ja managt.
Es ist natürlich schön, wenn jeder Einkäufer eine Warengruppe hat. Aber es hängt oftmals auch damit zusammen, wie groß ist die Warengruppe für das Unternehmen. Heißt das in einer Warengruppe, dass man dort im Rahmen dieser Warengruppe mit 10, mit 20 Lieferanten geschäftlich zu tun hat und in einer anderen Warengruppe möglicherweise nur 2 Lieferanten diejenigen sind, mit denen man geschäftlich zusammenarbeitet. Es wäre schön, wenn ein Einkäufer immer nur eine Warengruppe übernehmen kann. Aber oftmals versucht man das so zu strukturieren, dass der Einkäufer naheliegende Warengruppen in einer Person abbilden und sich dann auch für mehrere Warengruppen als Einkäufer verantwortlich ist.
Wie ist denn eigentlich, gibt es so eine Faustformel oder so eine Bierdeckelrechnung, dass man sagt, pro 100 Mitarbeiter, wie viele Einkäufer sollten in einem Unternehmen tätig sein? Kann man das ungefähr sagen, wie viele Einkäufer auf 100 Mitarbeiter kommen sollten oder ist das von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich?
Das ist von Betrieb zu Betrieb, von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt in aller Regel damit zusammen, wie viele Bestellungen, wie viele Aktionen ein Einkäufer im Rahmen seiner Warengruppe realisieren muss. Da gibt es natürlich für manche Unternehmen, man stellt sich vielleicht mal ein metallverarbeitendes Unternehmen vor, wo Metall, Stahl eine Warengruppe darstellt, wo viele Bestellungen und viele Bedarfe anstehen, sodass es dort schwierig ist, dass der Mitarbeiter weitere Warengruppen bedienen kann. Das gleiche Unternehmen hat möglicherweise aber auch Hilfs- und Betriebsstoffe einzukaufen oder auch vielleicht mal den einen oder anderen Elektroartikel oder auch Büromaterial, wo weniger häufiger Bestellungen anfallen, sodass in solchen Situationen der Einkäufer auch mehrere Warengruppen übernehmen kann. Gemessen an dem Ausmaß an zu erwartender Arbeit in jeweils jeder Warengruppe. Es hängt aber auch ein Stück weit damit zusammen, wenn man sich vorstellen kann, es gibt vielleicht eine Warengruppe fürs Unternehmen, wo ein Einkaufsvolumen von, sagen wir mal, 1 Million hintersteckt, was für einen Mitarbeiter in so einem Unternehmen heißen mag, sich nur um diese Warengruppe zu kümmern, während es vielleicht andere Warengruppen gibt, die dann in Summe vielleicht auf 200.000 Euro kommen, 6, 7 Warengruppen, sodass der Einkäufer dort in diesem Segment sich dann eher mit mehreren Warengruppen beschäftigt. Also es ist weniger so eine Frage dessen, wie viele Mitarbeiter passen eine Warengruppe, als sozusagen der Hintergrund, wie bedeutsam vom finanziellen Aspekt, vom zu erwartenden Ausgabenvolumen ist die Warengruppe für das Unternehmen.
Wenn wir uns jetzt mal so eine Warengruppe genauer anschauen, bleiben wir mal beim Thema Bekleidung. Das Feld ist ja unfassbar riesig. Da reden wir von Leder, Baumwolle, Kunststoffe, was auch immer, von Damen, Herren, Arbeitsbekleidung, was auch immer. Da gibt es ja 1 Milliarde Informationen, die ich ja theoretisch, wenn ich sage, das ist meine Warengruppe, die ich drauf haben muss. Was sagen Sie denn? Welche Daten und Informationen sollte der strategische Einkäufer über seine Warengruppe haben?
Das sind eine ganze Menge an Informationen, die der Einkäufer im professionellen Sinne über seine Warengruppe wissen sollte. Und das fängt ja schon damit an zu wissen, wie ist die Entwicklung des Bedarfs? Was soll in Zukunft eingekauft werden? Nimmt das zu? Nimmt das ab? Wie viele Lieferanten beinhaltet eine Warengruppe? Wie ist die Leistung der Lieferanten zu sehen? Welche Erfahrungen oder konkreten Auswertungen man möglicherweise im Zuge einer Lieferantenbewertung im Rahmen seiner Warengruppe an Feedback bekommt? Liefern Lieferanten pünktlich? Ist die vereinbarte Qualität realisiert worden? Genauso interessant ist es aber auch zu wissen, in welchem Verhältnis die eigene Warengruppe zu den anderen Warengruppen im Unternehmen zu sehen ist. Ist die Warengruppe, die man im Auge hat, ein Großteil des Einkaufsvolumens oder ist die Warengruppe, die der Einkäufer betreibt, ein kleinerer Teil des gesamten Einkaufsvolumens? Oder auch die Frage zu wissen, wie entwickeln sich Preise, wie entwickeln sich Märkte, wie entwickeln sich, um beim Beispiel Bekleidung zu bleiben, Lederpreise, wie entwickeln sich sozusagen Baumwollpreise, diese Informationen zu haben, die Kapazitäten auf dem Markt zu kennen oder beispielsweise zu wissen, wie es um die Bonität, die Geschäftsfähigkeit von bestimmten Lieferanten bestellt ist oder vielleicht sogar noch mehr, ist man möglicherweise von bestimmten Lieferanten abhängig, weil man zu diesen Lieferanten keine Alternative hat und dann mehr in der Zusammenarbeit partnerschaftlich vorgehen wird, als beispielsweise zu wissen, bestimmte Artikel, bestimmte Materialien erhalte ich, kann ich von mehreren Lieferanten beziehen, sodass die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten oder mit den Lieferanten eine andere ist als die Lieferanten, von denen man möglicherweise abhängig ist, weil es zu diesen Lieferanten fürs Unternehmen keine Alternativen gibt. So gibt es also viele Informationen, die der Einkäufer zusammenträgt im Zuge seiner Warengruppe, um dann auch mit Hilfe dieser Informationen die Warengruppe so zu managen, wie vorhin schon besprochen, zu bestmöglichen Konditionen die beste Qualität von den besten Lieferanten in möglichst kurzer Zeit oder flexibler Zeit erhalten zu können.
Ich stelle mir vor, dass da ja auch tagesaktuelle Informationen, also ich muss ja als Einkäufer in meiner Warengruppe, es geht ja sogar, also nicht nur über tagesaktuelle Preise, es geht vielleicht sogar über stündliche Preise. Ne? Da gibt es ja wahrscheinlich Handelswaren oder Güter oder Materialien, die, wo sich stündlich der Preis auch dramatisch ändern kann, wenn ich gerade im großen Stile, wenn ich jetzt irgendwie 20 Tonnen Kupfer einkaufen muss beispielsweise, ne? Da kann es ja auch mal relativ schnell um mehrere tausend Euro oder vielleicht sogar noch mehr gehen. Und was ich mich auch frage, muss ich mich auch im politischen Kontext auskennen. Wenn ich jetzt weiß, ich beziehe viele Waren aus Pakistan beispielsweise, ne, wenn wir beim Thema Bekleidung sind. Und da ist es ja einfach nur mal leider so, dass ab und zu auch mal Unruhen stattfinden, ne, oder Handelswege auf einmal nicht mehr da sind. Inwiefern muss ich denn da tagesaktuell informiert sein bei solchen Themen?
Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Und gerade auch das Beispiel, was Sie gerade genommen haben, Kupfer, ist etwas, was sich von der preislichen Seite ja minütlich, stündlich, wie Aktienkurse ändern können. Oder auch der Gedanke, den Sie hatten, dass bestimmte Länder, aus denen man Waren bezieht, auch politisch in irgendeiner Form Veränderungen unterlegen sind. Und das wirkt sich ja alles auf die Tatsache, kann der Einkäufer auf Dauer Versorgung sicherstellen. Bleiben wir beim Beispiel Kupfer. Ich hatte selber in den Unternehmen, wo ich tätig war oder bei einem letzten Unternehmen sehr, sehr viel Kupfer eingekauft und war natürlich dann auch sehr interessiert, auch viele Informationen, nicht nur was den tagesaktuellen Preis oder auch den minütlichen Preis betrifft, zu erhalten, sondern auch Informationen zusammenzutragen, was glaubt man in der Zukunft, wie die Preisentwicklung aussieht, um vor diesem Hintergrund besserer Einkaufsentscheidungen zu treffen, als immer stur danach vorzugehen, zu sagen, jetzt ist ein Bedarf da, jetzt wird das benötigt, man kauft das ein. Das ist so der Unterschied, je nachdem, mit welcher Warengruppe man es zu tun hat. Und je nachdem, wenn beispielsweise meinem letzten Unternehmen, wo ich tätig war, Kupfer eine große Bedeutung hatte, da wurden mehr als 300 Millionen Euro ausgegeben für Kupfer. Da war das natürlich eine entscheidende Frage, wie gut, zu welchem Zeitpunkt beschafft man diese Ware, um dann auch durch so eine Entscheidung auch Einsparungen zu realisieren, wenn man es dann zu einem anderen Zeitpunkt hätte vielleicht teurer einkaufen müssen.
Macht das dann vielleicht auch einen guten Einkäufer aus, nicht zu sagen, was habe ich heute für fünf Aufgaben quasi, was ich einkaufen soll, sondern auch zu sehen, der Kupferpreis ist auf einem historischen Tiefstand. Ich weiß, dass wir höchstwahrscheinlich in Q4 XY Tonnen Kupfer benötigen. Vielleicht klopfe ich mal in der Chefetage an und sage, macht es nicht Sinn, jetzt strategisch Kupfer einzukaufen. Ich habe irgendwo ein Lager, wo wir das zwischenlagern können. Oder vielleicht ist die Kupfermine wahrscheinlich, keine Ahnung, sagt sogar, wir liefern erst Q4 aus, ihr könnt aber jetzt bezahlen. Macht sowas Sinn? Und auch gerade, da möchte ich noch hinzufügen, auch beim Thema Währung, das kommt ja auch noch dann hinzu, ne? Wenn ich sage, ich kaufe das dann noch in der Kupfermine, die ist dann, wo kauft man normal Kupfer ein? Ich meine, Deutschland hat wahrscheinlich keine Kupfermine. Wo finde ich Kupfer?
Das ist insofern eine andere Frage. Kupfer, um konkret beim Beispiel zu bleiben, ist ein Rohstoff, der an der Börse gehandelt wird. Sozusagen so ähnlich wie man Aktien kauft, kauft man auch Kupfer ein und erwirbt sich Rechte zu einem bestimmten Preis, zu einem bestimmten Tag, eine bestimmte Menge Tonnen von Kupfer zu beziehen. Das darf man sich weniger physisch vorstellen, als die Tatsache, dass man ein Recht erwirbt, Kupfer zu beschaffen. Und dieses Recht den Einkäufer dazu bringt oder dieses Recht den Einkäufer die Möglichkeit gibt, dieses erworbene Kupfer entsprechenden Unternehmen oder eigenen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Da ist man natürlich als Einkäufer sehr stark darauf fixiert, zu wissen, wie ist die Preisentwicklung, wie ist auch die langfristige Verfügbarkeit zu sehen. So ähnlich wie in der Börse auch, wo man sich beispielsweise beschäftigt, wie könnte das Geschäft eines Aktienunternehmens laufen, erwartet man als Aktionär steigende oder fallende Kurse und danach zu entscheiden, Waren zu beziehen, dem einen Fall Aktien oder beispielsweise im Falle Kupfer, die Anwartschaft, eine entsprechende Menge zu einem bestimmten Termin auch ausgeliefert zu bekommen. Und das ist so das Spezielle an Rohstoffbörsen. Also in den Unternehmen, wo ich war, hatten wir sozusagen Kupfer gekauft, hatten das Recht, Kupfer zu beziehen und konnten dann mit diesem Recht Unternehmen, die Kupfer verarbeiten sollten, dann auch in die Lage versetzen, sich dieses Kupfer zu diesem Termin auch zu beschaffen.
Und dann ist das ja ein bisschen, Sie verhalten sich ja ein bisschen wie ein Daytrader fast, ne? Also wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen Kupfer, also das ist ja auch, ich stelle mir vor, das ist ja auch maximaler Druck, ne? Zu sagen, Kupfer steht jetzt bei, ich sage jetzt mal 8 Euro das Kilo, ich kenne jetzt den Kupferpreis nicht, aber nehmen wir das mal als Referenzwert, ne? Und Sie wissen, Sie müssen eine Tonne einkaufen. Kann der Einkäufer entscheiden zu sagen, ich glaube aufgrund meiner Erfahrung XYZ, dass das übermorgen bei 7,40 Euro steht, ich warte noch? Oder würden Sie sagen, dass ein Einkäufer dann auch zocken darf? Oder sagen Sie, zocken ist nicht erlaubt?
Ja, ist die Frage der Geschäftspolitik. Ich bin jemand, der die Einstellung vertritt, ob man das jetzt zocken bezeichnet oder beispielsweise mehr in diese Richtung zu gehen, sich eine Meinung zu bilden. Wir entwickeln sich gerade für ein Unternehmen, wenn es darum geht, solche Rohstoffpreise à la Kupfer und in diesem Fall, was das Zocken betrifft, auch Wege zu gehen. Der Profi wird in solchen Fällen immer wieder, wenn es um diesen Rohstoff oder andere börsennotierte Rohstoffe geht, mit Absicherungsgeschäften arbeiten. Dem sogenannten Hedging. Das heißt, man zahlt einen bestimmten Geldbetrag, um sich damit das Recht zu erwerben, zu einem späteren Zeitpunkt diesen Rohstoff zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Ob jetzt diese Entscheidung klug war oder weniger, das sieht man am Tag der Realisierung. Ist vergleichbar ähnlich wie das Kaufen von Aktien. Wenn man meint, der Kurs steht jetzt weiter unten, kann nur nach oben gehen, das ist übertragbar, auch für den Einkäufer, wenn es darum geht, beispielsweise solche Rohstoffe einzukaufen. Und dafür braucht natürlich der strategische Einkäufer oftmals auch den Rahmen, sprich im Unternehmen die Zeit, sich mit solchen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Was kann man an Preisentwicklungen auf dem Markt erwarten? Das ist so das, was dann weniger heißt, konkret etwas zu bestellen, als sich mit der Frage zu beschäftigen, was kaufe ich zu welchem Zeitpunkt ein, in der Erwartung fallender Preise oder in der Erwartung steigender Preise.
Ich muss zum Thema Hedging, das interessiert mich, das würde ich gerne nochmal erklärt bekommen. Heißt, Sie sehen jetzt, Silberpreis steht bei 7,40 Dollar und sagen jetzt an den Veräußerer, Sie zahlen eine Fee von 1.000 Dollar und dafür ist dieser Preis eingefroren, Sie haben 2 Wochen Zeit, bis zu 5 Tonnen für 7,40 Euro einzukaufen. Wenn der dann bei 7,80 Euro steht, Sie kriegen den Preis von 7,40 Euro.
Und dieses Recht, ein Geschäft abzuschließen zu einem niedrigeren Kurs als der tagesaktuelle Kurs, das wird durch dieses Hedging realisiert, indem man als Einkäufer sogenannte Optionsscheine erwirbt, mit dem Ziel, eine bestimmte Menge Kupfer, Rohstoff, börsennotierter Rohstoff zu einem festen Zeitpunkt zu erreichen. Das Gleiche kann man natürlich auch als Zocken bezeichnen, wenn das Interesse daran besteht, dieses Recht, ist ja im Grunde genommen dieser Optionsschein vergleichbar wie eine Aktie zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, wenn sich dann beispielsweise die Preisentwicklung noch weiter nach oben ergeben hat. Es ist immer so ein Gradmesser. Man kann es als Zocken bezeichnen, aber unter kaufmännischen Aspekten solche Kursabsicherungsgeschäfte durchzuführen, um eine Planbarkeit bei dem zu erreichen, dass ein Unternehmen vielleicht im großen Stil einen Rohstoff braucht, darin liegt die Krux von solchen sogenannten Gegengeschäften, sprich dem Hedging.
Das ist ja eine große Herausforderung, damit umzugehen. Ist, glaube ich, auch eine Menge Druck, damit umzugehen. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass man da, der eine oder andere kriegt ja schon Schnappatmung, wenn er ein paar Aktien hält und sieht, um Gottes Willen, die sind um 2% gefallen. Wenn man da irgendwie für 300 Millionen Kupfer einkaufen muss, da kann ich mir vorstellen, da hat man doch dann den einen oder anderen Herzschlag mehr. Was sind denn so insgesamt die beruflichen Herausforderungen des strategischen Einkäufers?
Die großen beruflichen Herausforderungen des strategischen Einkaufs liegt in vielerlei Hinsicht oftmals im Unternehmen in der Frage, wie ist ein Unternehmen organisiert? Ist der Einkäufer rein für die strategische Seite des Geschäfts verantwortlich, was nicht in jedem Unternehmen der Fall ist? Oder muss er beides machen, strategisch als auch operativ zu arbeiten? Die größte Herausforderung liegt immer wieder ein Stück weit auch genügend Zeit zu haben. Als Einkäufer sich mit den strategischen Fragestellungen, wie wir eben gesagt hatten, der Preisentwicklung, der Entwicklung von Lieferanten, politischen Entwicklungen auseinanderzusetzen und genügend Zeit zu haben, diese Entwicklung im Auge zu behalten. Was ist eine weitere große Herausforderung im Einkauf, im strategischen Einkauf, auch sozusagen mit dem Fachbereich auf Augenhöhe zu reden, die Interessen des Fachbereichs zu verstehen, um dann auch mit diesem Wissen gute Entscheidungen zu treffen. Oder auch, was eine große Herausforderung ist, wie kann man Strategien entwickeln, die nicht nur den Interessen des Einkaufs bedienen, als auch beispielsweise die Interessen des Fachbereichs möglichst nahe kommen. Um ein Beispiel zu nennen, für einen Einkäufer mag das relativ oder sehr interessant sein, alles, was man kauft, vielleicht bei einem Lieferanten unterzubringen. Was auf der einen Seite von Vorteil ist, um deswegen einen besseren Stückpreis, Liter- oder Meterpreis zu bekommen, auf der anderen Seite schafft das aber auch immer wieder Abhängigkeiten. Und vor dem Hintergrund Entscheidungen zu treffen, beziehe ich etwas Ware von einem, von mehreren Lieferanten oder ist es vielleicht klüger, mit Lieferanten im näheren lokalen Umfeld zu arbeiten oder international einzukaufen? Da ist das natürlich in Deutschland insofern ein Problem, wenn man sehr stark national einkauft, dass häufig die Möglichkeiten, es anderswo international kostengünstiger zu bekommen, bei einem Einkauf vor Ort, auch wenn das dann heißt, günstigere Transportkosten und geringere Reaktionszeiten, aber nicht immer wieder den besten Preis zu realisieren. Das ist die Frage, die sich für den Einkäufer immer wieder stellt, welche Prioritäten, welche Ziele sind in der Warengruppe von Bedeutung? Kommt es mehr darauf an, möglichst kostengünstig einzukaufen, dann wird das immer wieder darauf hinauslaufen, den Weltmarkt zu sehen, die besten Optionen, um kostengünstig einzukaufen, zu ermitteln. Ist man im Einkaufen, das war ja gerade auch durch die Erfahrungen in den letzten Jahren, die wir wegen Corona und den vielen Kriegen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, dass der Einkäufer manchmal auch besser beraten ist, möglichst lokal einzukaufen, erst recht, wenn es heißt, schnell zu reagieren. Ist ein Unternehmen, was deswegen im Markt ist, weil es einen hohen Service bietet, um auch schnell Kunden bedienen zu können, würde man sich eher mehr auf nationale oder lokale Lieferanten konzentrieren, als zu wissen, hier geht es mehr um den Faktor Kosten, sodass der internationale Markt dann auch der Markt ist, mit dem der Einkäufer sich auseinandersetzt und ebenfalls dann auch solche Fragen eine Rolle spielen. Wie sieht es politisch aus? Wie ist die Infrastruktur und die Waren, um die es geht, auch möglichst zu einem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt zu erhalten, der dafür vorgesehen ist.
Reden wir mal über Marktforschung bzw. Beschaffungsmarktforschung. Welche Quellen gibt es da? Was kann ich da beziehen, um da Infos zu bekommen?
Beschaffungsmarktforschung ist einer der Schwerpunkte im strategischen Einkauf. Wie wir vorhin auch genannt hatten, kommt es darauf an, eine Meinung sich über Preisentwicklungen zu bilden, sich eine Meinung zu bilden, wie ist die Infrastruktur, die Stabilität in einem Land. Die Quellen, die dem Einkäufer da zur Verfügung stehen, sind natürlich geprägt auch durch das Internet in vielfältiger Weise, zum Teil kostenpflichtig, aber auch größtenteils ohne Kosten verbunden. Das heißt, als Einkäufer hat man oftmals viele Informationen im Internet, sich über Preisentwicklungen schlau zu machen, allen voran beispielsweise über das Statistische Bundesamt. Es gibt viele Preisindizes im Internet oder beispielsweise sich darüber schlau zu machen, wie ist die Bonität eines Lieferanten zu sehen, sodass man dort auch mit Finanzdienstleistern, beispielsweise Kreditreform, zusammenarbeiten kann, um sich zumindest eine Meinung darüber zu bilden, ist der jeweilige Geschäftspartner in ruhigem, in gutem Fahrwasser oder möglicherweise kritisch zu sehen. Dann gibt es natürlich auch viele Informationsquellen, die der Einkäufer nutzen kann vor dem Hintergrund all dessen, was Verbände publizieren, darüber, was seine Warengruppe betrifft, auch gut informiert zu sein. Das sind so wichtige Informationsquellen für den Einkäufer. Da denken Sie darüber nach, auch beispielsweise als Einkäufer, wenn man die Zeit hat, auch Messen zu besuchen, um sich nach neuen Lieferanten umzuschauen, mit anderen potenziellen Geschäftspartnern Gespräche zu führen, Kontakte herzustellen, erste Tests, erste Versuche mit neuen Lieferanten durchzuführen, so gut das möglich ist. So hat der Einkäufer, was Beschaffungsmarktforschung betrifft, ein riesiges Feld, um für das Unternehmen potenzielle Bezugsquellen zu finden, eine Meinung über Preisentwicklungen sich zu machen, als auch ja sich darüber zu informieren, wie entwickelt sich Technologie, wie entwickeln sich Märkte, wie entwickeln sich Preise. Da gibt es für den Einkäufer im Internet sehr, sehr viele gute Informationsquellen oder auch alles das, was Organisationen, Verbände publizieren, sich darüber ein gutes Bild zu machen.
Wenn ich jetzt eine Warengruppenstrategie festlegen wollen würde, was müsste ich da tun? Was wäre Ihr Vorschlag?
Wenn man eine Warengruppenstrategie definieren will, sind viele Fragen in diesem Rahmen zu beantworten. Beispielsweise, wie sieht es in einer Warengruppe aus? Welche Artikel, welche Lieferanten werden berücksichtigt? Wie sind die Preisentwicklungen? Welche Erfahrungen hat man mit Lieferanten gemacht? Sich auch in diesem Zusammenhang festzulegen, mit welchen Lieferanten will man zukünftiges Geschäft vertiefen oder beispielsweise auch die Zusammenarbeit aufgrund von schlechten Erfahrungen mehr oder weniger zurückfahren. Ein ganz wichtiger Aspekt zur Bildung einer Warengruppenstrategie ist die Tatsache, auch mit dem jeweiligen Fachbereich, dem sogenannten Stakeholder, gemeinsam zu arbeiten, weil derjenige Fachbereich, Klammer auf Stakeholder, Klammer zu, ist auch immer derjenige, der mit dieser Entscheidung ja auch leben muss oder auch im besten Fall an dieser Entscheidung betroffen ist. Was heißt das, eine Warengruppenstrategie festzulegen? Oftmals ist festzulegen, die Frage der Anzahl der Lieferanten, mit denen man arbeitet. Will man mit einem, will man mit vielen Lieferanten arbeiten? Oder beispielsweise, ist es klug, Lieferanten in der Nähe zu haben? Oder ist es vielleicht besser, um alle möglichen Chancen zu einem besten Preis einzukaufen, international einzukaufen? Oder ist es vielleicht auch eine Dimension, dass man im Rahmen einer Warengruppenstrategie einen Weg wählt, mit Lieferanten im direkten Verhältnis zu arbeiten, sprich mit Herstellern? Andererseits kann es auch sehr klug sein, wenn es darum geht, sehr schnell Waren, hohen Service damit zu verbinden, auch mit Händlern zu arbeiten. Oder beispielsweise ist es gewünscht, einen Lieferanten die Entwicklung einer Spezifikation, was soll in Zukunft geliefert werden, ist es klug, einen Lieferanten dort einzubinden, was natürlich auf der einen Seite Abhängigkeiten schafft, oder möchte man das nicht? All diese Aspekte, wie sieht so eine Warengruppenstrategie aus, sind letztendlich in diesem Zusammenhang mit zu berücksichtigen.
Sie haben gerade eben gesagt, die Bewertung der Lieferanten, inwiefern spielt die eine Rolle? Wie wichtig ist das, so eine Lieferantenbewertung bei der Warengruppenstrategie?
Die Bewertung der Lieferanten ist für mich mehr oder weniger das A und O einer Warengruppenstrategie, was oftmals im Unternehmen heißt, nicht nur einmal das pro Jahr zu tun, sondern möglichst häufig. Ich plädiere immer dafür, Lieferanten, so gut es geht, mindestens quartalsweise zu bewerten, sprich sich eine Meinung zu bilden oder das abzubilden. Haben Lieferanten pünktlich geliefert? Ist die Ware so wie vereinbart geliefert worden? Sind Mengen eingehalten worden und alle Dokumente mitgeliefert worden? Das bezieht sich oftmals auch konkret auf das Geschäft. Einerseits. Andererseits, Unternehmen, die ihre Lieferanten bewerten, bewerten auch oftmals solche Kriterien wie Erreichbarkeit. Ist der Lieferant serviceorientiert? Hilft der Lieferant einem möglicherweise, wenn es Probleme gibt? Oder beispielsweise, wie es um die Bonität besteht. Alle diese Faktoren fließen häufig in der Lieferantenbewertung ein, um sich damit ein gutes Bild zu verschaffen, auch ein objektives Bild zu verschaffen, wie die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten aus Sicht des Unternehmens wahrgenommen werden kann. Unternehmen, die ihre Lieferanten bewerten, machen das ja nicht zum Selbstzweck, obwohl ich das häufiger in meinen Beratungsprojekten mitkriege, dass Lieferanten von Unternehmen nur deswegen bewertet werden, weil es dort irgendwelche Zertifizierungen benötigt. Lieferanten zu bewerten, sich eine Meinung zu bilden, welche Lieferanten sind gut, mit welchen Lieferanten ist die Zusammenarbeit ausbaufähig. Es gibt ja nichts, sage ich immer ganz gerne als Einkäufer, was in Unternehmen sehr kontrovers diskutiert wird. was die Zusammenarbeit mit Lieferanten betrifft. Aus Sicht des Einkaufs mag der Lieferant vielleicht sehr, sehr gut sein. Er hält sich an die Termine. Die Zusammenarbeit ist leicht, aus Sicht des Fachbereichs möglicherweise nicht und umgekehrt. Und um hier diese Diskussion, mit welchen Lieferanten gut zusammenzuarbeiten ist, ein Stück weit zu versachlichen, da ist es sehr hilfreich, in Unternehmen nicht nur einmal im Jahr, als häufig, vielleicht quartalsweise, wenn nicht sogar monatlich. Ich war immer ein Freund davon, Lieferanten monatlich zu bewerten, heißt aber auch immer wieder, dann, wenn man diesen Aspekt oder diese Prämisse vertritt, nicht mehr alle Lieferanten zu bewerten als Lieferanten, die wichtig sind für das Geschäft. Und wenn Unternehmen das tun, zeigen sie auch damit nach außen, dass die Zusammenarbeit mit Lieferanten und wie die Zusammenarbeit läuft, dem Kunden, dem einkaufenden Unternehmen nicht egal ist. Und ich habe häufig auch erlebt, dass durch die Zusammenarbeit und das Feedback, was man Lieferanten im Zuge der Bewertung gibt, auch Lieferanten oftmals Möglichkeiten, Inputs, Feedback bekommen, um sich dann auch im Rahmen der geschäftlichen Zusammenarbeit nicht nur mit dem Kunden, der einen Lieferanten bewertet, sondern generell der Kundschaft besser aufzustellen.
Ich würde mit Ihnen gern zum Abschluss noch ein großes Thema besprechen, was ja auch vor 2-3 Jahren in den Einkauf ex nihilo vorgedrungen ist. Künstliche Intelligenz, KI, AI, hat, glaube ich, sämtliche Bereiche unseres Lebens, sagen wir mal, beeinflusst und ist sehr, sehr disruptiv. Inwiefern ist das denn im Einkauf eingekommen und wie kann ich das im strategischen Einkauf nutzen und ja, da einfach besser einkaufen zu können?
Das ist ein großes Thema. Also ich erwarte durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen des Einkaufs, dass viele Prozesse mithilfe der künstlichen Intelligenz, ich denke vor allem an die operativen Prozesse, weniger Manpower erfordern, als beispielsweise mithilfe der künstlichen Intelligenz Prozesse, Bedarfe, Bestände errechnet und bestellt werden können. Aber auch aus strategischer Sicht kann die künstliche Intelligenz für den Einkäufer sehr interessant sein, wenn mithilfe der künstlichen Intelligenz Daten vom Markt, Preisentwicklung, Marktentwicklung zusammengetragen werden können. Oder beispielsweise, wenn es darauf ankommt, ein Unternehmen zu kennen, eine Bilanzanalyse zu machen. Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile so weit, auch solche Bilanzen zu lesen und Kennzahlen zu errechnen, interpretieren zu können. So gibt es im Rahmen des Einkaufs viele Anwendungsbereiche, die sehr stark von der künstlichen Intelligenz profitieren können. Oder auch die Diskussionen, welche Alternativen gibt es zu was, ist möglicherweise ein Material in einer bestimmten Spezifikation durch ein anderes Material ersetzbar. Ich hatte als Einkäufer, ich bin sehr kaufmännisch geprägt, in den Diskussionen im Unternehmen immer die Schwierigkeit, nicht so tief im technischen Bereich mitreden zu können, noch weniger, wenn es um das Thema Elektronik geht. Durch die künstliche Intelligenz kann diese Lücke sehr gut geschlossen werden, weil durch die künstliche Intelligenz auch für den Einkäufer, der sehr kaufmännisch geprägt ist, auch Alternativen aufgezeigt werden können, was vorher oftmals nur hieß, Insiderwissen zu haben, über Insiderwissen zu verfügen. Da erwarte ich mal von der künstlichen Intelligenz eine ganze Menge mehr, auch in sehr kurzer Zeit sehr wertvolle Informationen zusammenzutragen. Oder das Verrückteste, was ich so vor einiger Zeit, ich hatte mal so an einem Online-Workshop dran teilgenommen, wo verschiedene Hersteller sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen. Und was mich doch mega beeindruckt hatte, war, dass es mithilfe der künstlichen Intelligenz auch möglich ist, Verträge zu interpretieren. Ist der Vertrag, den man mit dem Lieferanten A hat, in Teilen besser oder schlechter als mit dem Lieferanten B? Und da erwarte ich mir schon vieles, was so durch die künstliche Intelligenz auch in Zukunft weniger durch Manpower, durch Wissen, durch Menschen erledigt wird, als sozusagen Empfehlungen von der künstlichen Intelligenz viel bessere Entscheidungen treffen können, weil die künstliche Intelligenz in der Lage ist, viel mehr Daten in kurzer Zeit zusammenzutragen als der Einkäufer, der oftmals, je nach Ausbildungsstand, alle diese Informationen ja gar nicht kennen kann.
Ist mit Sicherheit ein Thema, was man nochmal explizit beleuchten kann. Hochspannend, werden wir mit Sicherheit mal in einer der nächsten Podcast-Folgen genau beleuchten. An dieser Stelle an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Themen nochmal genauer beleuchtet haben möchten, bitte sehr, sehr gerne über die sozialen Medien Herrn Stollenwerk kontaktieren oder mal auf die Homepage gehen, stollenwerk.cc und dort gerne Kontakt aufnehmen. Insgesamt ein hochspannendes Thema. Einkauf, da gibt es wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Also für jemanden, der breit aufgestellt ist und ja da Interesse dran hat, ist, glaube ich, der Einkauf sehr, sehr gut. Und wer sagt, ich als Einkäufer habe hier im Idealfall ein paar Sachen gelernt und möchte das noch weiter tun, der soll auch gerne mal auf stollenwerk.cc vorbeischauen, gerne auch mal einen Termin vereinbaren und ja, vielleicht gibt es da ja die Möglichkeit einer Synergie und die Möglichkeit, da mal ins Gespräch zu kommen. Da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten bitte gerne eine Bewertung abgeben für diesen Podcast, egal wie er Ihnen gefallen hat. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, jede Art von ja, konstruktiver Kritik, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie uns Ihre Zeit geliehen haben in der heutigen Zeit. Natürlich ein sehr, sehr hohes Gut. Vielen Dank dafür. Und das möchte ich auch direkt weitergeben an unseren Experten. Vielen Dank, Herr Stollenwerk, für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Danke, danke.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.